Ich bin Robbie Williams.
Die nächsten zwei Stunden gehört euer Arsch mir!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
So, und genau das ist mein ganz fester Vorsatz fürs frohe neue Jahr oder frohes neues Jahr, meine liebe Frau Wollner.
Mehr rumbrüllen?
Ja, das auch, aber vor allem mehr Robbie Williams sein.
Also mehr saufen?
Nee, das nicht, das andere.
Mehr Tabletten?
Nein, das auch nicht, das andere.
Bitte, bitte, bitte fang nicht an zu singen. Wir wollen dieses jungfräuliche neue Jahr doch nicht gleich am ersten Tag dem Untergang weihen.
Ja, ich hab dich auch lieb. Ich meine, einfach mal ein bisschen mehr Mut haben, den Affen zu machen.
Das verstehe ich. Ihr vielleicht noch nicht, aber wir werden euch da in dieser ersten Folge am ersten Tag des ganz neuen 2025 schon noch hinlotsen. Better Man, diese Woche neu im Kino, ab morgen ein Spielfilm über Robbie Williams ohne Robbie Williams.
Bis dahin ist noch ein kleines bisschen Geduld gefragt, denn vorher holen wir nach, was wir im alten Jahr dieses Mal nicht mehr konnten, nämlich eure vielleicht verpassten besten Filme 2024. Und wenn wir sagen eure, dann meinen wir selbstverständlich unsere.
Selbstverständlich. Es sind die, von denen wir denken, ihr solltet sie nachholen, solange dieses erst vor wenigen Stunden frisch verstorbene Kinojahr 2024 noch nicht völlig kalt ist und in Vergessenheit gerät.
Wir zäumen das Pferd von hinten auf, habe ich mir zumindest gedacht. Du kannst ja machen, was du willst.
Ja.
Aber ich dachte, ich fange mit dem an, woran ich mich noch einigermaßen erinnern kann. Also mit dem, was noch nicht ganz so lang weg ist, was vielleicht noch am ehesten in unseren Rot- und Grünkohl- und Silvester-Shampoos gebumsten Hirnen drin ist.
Bitte?
Ich leg mal los mit Oktober, ein Film, der extrem kontrovers diskutiert wurde, den kaum jemand so irgendwie ganz okay fand. Diesen sehr besonderen zweiten Teil fand man 2024 entweder völlig zum Kotzen oder wie wir beide, phänomenal.
Und das, obwohl es ein Musical ist.
Du solltest das da draußen sehen. Die drehen alle völlig durch wegen dir. Du hast es getan.
Ich weiß, vielleicht sollte ich ein Gesetzbuch lesen oder sowas. Weißt du, dass ich nie auf der Highschool war?
Ich sagte keine Berührungen.
Du kannst alles tun, was du willst. Du bist Joker.
Joker Folie à deux mit Joaquin Phoenix als Joker bzw. Arthur Fleck und Lady Gaga, die du als gute Freundin jetzt auch Stephanie nennen darfst.
Selbstverständlich, liegt auf der Kurzwahl auf der 1.
So, kann sich jeder nochmal anhören in dem exzellenten Interview der exzellenten Frau Wollner mit der exzellenten Lady Gaga. Sie als Harleen Quinzel in diesem Musical, das Wort geht mir schwer über die Lippen, aber ja, letzten Endes ist es das gewesen. Ich würde sogar vielleicht ein bisschen noch umschwenken und sagen, es ist ein Crimical. Also so halb Crime, halb Musical, das zwischen dem berühmten Gotham City Psychogefängnis Arkham Asylum und einem Gerichtssaal spielt, in dem Joker Arthur Fleck wegen der Morde aus Teil 1 angeklagt vor einer Jury steht. Für diese Mischung aus Gefängnis- und Mordprozess-Thriller mit Musical-Einlagen ist Regisseur Todd Phillips von sehr vielen genauso angezählt worden wie für die Rolle, die Lady Gaga hier zu spielen bekommen hat. Da gab es die Vorwürfe, es sei so eine Stellvertreterrolle, so eine wirklich also untergeordnete, belanglose Nebenrolle, die sie spielen würde. Wir beide halten es mit Quentin Tarantino und fanden den super.
Ja, wenn man den Joker als Musical macht, dann bitte so von der Tonalität her komplett anders als der erste Teil. Und ich freue mich jetzt schon auf den Shitstorm, der da über uns hineinbrechen wird, weil wir Joker 2 Folie à deux auf unserer Jahresbestenliste haben.
Bei mir checkt er ja, ich nutze das nur an dieser Stelle nochmal kurz, bei mir checkt er ja genau die Box, wo ich sage, wenn Musikfilm, dann schreibt A, gute Songs, baut sie B, gut ein, dass sie also in dem Augenblick auch die Geschichte transportieren und mich vielleicht im C allerbesten Fall emotional noch besser einfangen, als es an selber Stelle ein Dialog täte. Und das, finde ich, haben die hier perfekt gemacht. Also, wenn ihr Folie à deux immer noch nicht gesehen habt, und ich habe da wirklich ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die das also immer noch, ich ich weiß nicht, mit wem ich da, neue Freunde suchen.
Ich wollte sagen, Vorsatz
für jetzt dieses neue Jahr, neue Freunde suchen. Das könnt ihr jetzt bei sehr vielen Streamern nachholen, diesen Film zu gucken. Kleiner Pferdefuß habe ich gesehen, weil der halt noch nicht so wirklich lange aus dem Kino raus ist, habe ich ihn bisher nur zum digitalen Ausleihen so ab 16, 17 Euro gesehen. Das ist dann für einen alleine doch ein teures Kinoticket. Wenn man mit mehreren guckt, dann ist es okay. Ansonsten wartet halt noch ein bisschen, dann wird der irgendwann auch günstiger werden.
Ein Drink? Japanisch. Angeblich der Beste der Welt, aber ich kann dir nicht sagen, wieso.
Nein, danke.
Na schön. Okay, kann ich trotzdem reinkommen? Wenn ich auf einen Drink, dann mach für irgendwas anderes Schönes.
Ich mach mal weiter und spring vom Oktober zurück in den Februar. Da kam nämlich eigentlich ja mein Lieblingsfilm des Jahres. Und was bitte ist das für ein Film über die Liebe? All of Us Strangers, das ist ein Film voller Einsamkeit, voller Trauma auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, basiert lose auf dem Roman Sommer mit Fremden des japanischen Autors Taichi Yamada. Der Roman 1987 veröffentlicht, der Film bei uns 2024 in England und Amerika, kam ja schon 2023. Und Regisseur Andrew Hay hat hier die Geschichte in die Gegenwart geholt, persönlich modifiziert und angepasst. Es geht um die Liebe zweier Nachbarn, aber auch die Liebe eines Sohnes zu seinen verstorbenen Eltern. Es ist eine Geistergeschichte, aber jetzt keine im Stil des Horrors, sondern eben im Sinne der Traumaaufarbeitung und ein ganz zärtlicher Liebesfilm auf unterschiedlichen Ebenen. Und es spielen mit Andrew Scott und Paul Mescal und dieses Zusammenspiel der beiden, das geht wirklich unter die Haut, wie die beiden es innerhalb kürzester Zeit schaffen, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Nähe aufzubauen. Wirklich so eine ganz intensive Filmerfahrung voller Emotionen, ein melancholischer, flirrender Bilderrausch, der mich beim Zuschauen wirklich in so eine wunderschöne, warme Decke gehüllt hat.
Schöner hätte ich das auch nicht sagen können. Paul Mescal ist ein gutes Stichwort an dieser Stelle, denn den haben vermutlich mehr Leute von euch in diesem Kinojahr gesehen, im zweiten Teil von Ridley Scotts Gladiator. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem wir sagen können, das ist so eine Kategorie Filme wie auch Deadpool und Wolverine in diesem Jahr. Also wir wollen uns jetzt nicht auf die ganz großen Blockbuster stürzen, weil wir davon ausgehen, die haben doch vermutlich die meisten von euch gesehen.
Zwei haben wir dabei, aber
genau.
Andere.
Genau, aus Gründen kommen wir dazu noch. Aber wenn ihr euch fragt, warum reden die denn gar nicht über Gladiator, wenn sie schon über Paul Mescal reden, dann genau aus dem Grund, dass es uns eher so ein bisschen um die Tipps geht, wo wir davon ausgehen, dass tatsächlich einige von euch diese Filme möglicherweise verpasst haben könnten. So, All of Us Strangers könnt ihr nachgucken aktuell auf Disney+. Bei mir sind wir im August, da kam ein Film raus, ein Zweitlingswerk, zweiter Kinofilm des jungen Regisseurs Tillmann Singer, den wir in der Folge vom 7. August hier auch gesprochen haben in Eine Stunde Film. Es ist ein Horrorfilm, kann man schon sagen, aber ein sehr besonderer. Kuckuck.
Wie war eure Fahrt?
Oh, sehr angenehm, danke.
Gretchen, komm rüber und sag Hallo.
Was geht ab?
Ich bin die Nachbarin.
Ich wusste gar nichts von dir.
Woher sollten Sie von mir wissen?
Ja, ich fasse das kurz zusammen. Es läuft einigermaßen beschissen im Leben von Gretchen, gespielt von Hunter Schäfer. Sie ist 17, aber eben auch noch nicht 18 und ihre Mutter, mit der sie zu Hause in den USA gelebt hat, ist gerade gestorben. Da kommt das zum Tragen, dass sie erst 17 und noch nicht 18 ist, denn sie kann halt nicht alleine in den USA bleiben, sondern muss jetzt nicht nur zu ihrem Vater ziehen, sondern mindestens halt, bis sie volljährig ist, mit ihrem Vater und dessen neuer Frau samt deren gemeinsamen Kind nach Deutschland in die Alpen. Irgendwo im verschlafensten, abgelegensten Bayern, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht, guten Morgen, guten Tag und wenn sie sich nicht mehr sehen, auch noch guten Abend wünschen. Denn genau dort sollen Gretchens Vater und Stiefmutter so eine merkwürdige Bauerweiterung für so ein stranges Ressort mitten im Wald planen und das auch umsetzen. Und dort allerdings treibt der Besitzer, der nur Herr König heißt, ein extrem düsteres Spielchen, das, wie so oft bei Horrorfilmen, Gretchen recht früh rafft, ihr aber keiner glaubt, bis es für alle einigermaßen zu spät ist. Der Film heißt Kuckuck, weil es was mit dem Kuckuck zu tun hat und damit, wie der seine Eier in fremde Nester legt und was dann passiert im übertragenen Sinne. Was hat Tillmann hier gemacht? Er hat sich auf jeden Fall inspirieren lassen von Größen wie Stephen King oder auch David Cronenberg, Stichwort Body Horror. Zeitlos fand ich das dadurch, dass man auch nie so genau weiß, wann spielt das eigentlich alles. Ich habe damals, als wir darüber geredet haben, gesagt, irgendwann zwischen den 80ern und heute.
Es gab Telefonzellen.
Genau.
Und es gab aber auch Handys.
Genau, ja. Es gab tatsächlich auch Handys, die hatte ich dann unterschlagen, war mir gar nicht mehr so im Gedächtnis gewesen. Aber toll, wie Tillmann das gemixt hat. Ein tolles Spiel auch mit der Kamera, mit Blickwinkeln und mit den Bildausschnitten. Sehr variabel und auch sehr verspielt, experimentell. Also ich fand, das war einfach kein so ein Horrorfilm von der Stange, sondern eigentlich das, was wir uns dann immer wünschen, wenn jemand mal was Neues ausprobiert, oder?
Total. Und es ist auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass Genre-Kino in Deutschland durchaus funktionieren kann, wenn das hier natürlich auch eine internationale Produktion war. Ich glaube, A24 hat den Film produziert, lief auf der Berlinale im Special und hatte aber für mich, also ich hatte natürlich sofort dieses Shining-Feeling in diesem Ressort, ein Ort, an dem ich tatsächlich keinen Urlaub machen möchte.
Ja, wo man dem Sprichwort nach nicht mal tot über irgendeiner Tanne hängen möchte oder einer Fichte. Kuku von Tillmann Singer findet ihr auch bei einigen verschiedenen Streamern, auch im Moment nicht für die obligatorischen 3 oder 4 Euro, sondern eher so für 11, 12, 13 Euro. Dafür, anders als eben gerade, dürft ihr den dann aber auch zumindest digital behalten. Also das ist dann so ein Kaufpreis, wo der Film gespeichert wird und ihr den nicht innerhalb von 48 Stunden 9-mal gucken müsst, sondern halt auch ein paar Wochen später oder Monate oder Jahre danach noch.
Ja, kommen wir zu einem meiner Lieblingsfilme. Du rollst das Feld von hinten auf, ich von vorne. Dieser Film kam im Februar.
Das ist unser Zuhause, Rudolf. Wir leben jetzt so, wie wir uns das immer erträumt haben. Es ist sogar, also seit wir 17 sind, besser, als wir uns das erträumt haben. Endlich raus aus der Stadt. Wir haben alles, was wir wollen, direkt vor unserer Haustür. Unsere Kinder, die sind gesund, die sind kräftig, die sind glücklich.
Ja, es wirkt wirklich makaber, ja fast schon beängstigend, wie Sandra Hüller als Hedwig Hössi ihre Lebenssituation gegenüber ihrem Mann verteidigt. Also ihrem Mann Rudolf Höss, Lagerkommandant von Auschwitz. Familie Höss hat sich mit den 5 Kindern häuslich eingerichtet. Direkt neben dem Konzentrationslager.
Das ist ja schon pervers, ja, an sich. Ne? Also allein dieser Satz. Unglaublich.
Ein nettes Haus mit Garten, Bedienstete im Hintergrund, qualmen die Schornsteine der Gaskammern. Ja, und Familie Höss picknickt am Fluss, die feiern ein rauschendes Geburtstagsfest am Pool. Hedwig Höss probiert stolz die abgelegten Pelzmäntel von Jüdinnen vorm Spiegel. Rudolf Höss stolziert in frisch gewachsenen Stiefeln durchs Haus und im Hintergrund hört man die Vögel zwitschern. Und während hinter der Mauer unbeobachtet von der grandiosen Kamera Hunderttausende von Menschen ihr Leben verlieren, hat sich diese Familie wirklich ein kleines Paradies erschaffen. Ein Paradies, das die Kamera immer wieder in langen Fahrten abfährt, den banalen Alltag der Familie einfängt, anders kann man das gar nicht sagen. Gedreht tatsächlich mit so einem multifunktionalen Kamerasystem, das den Schauspielenden erlaubt, sich ohne Unterbrechung frei in den Räumen zu bewegen. Da haben wir mit Christian Friedl lang und ausführlich drüber gesprochen und das Spiel von ihm und von Sandra Hüller, das geht wirklich ins Mark. Friedl spielt Rudolf Höss als pedantischen Bürokraten mit militärischem Undercut, der in keiner Sekunde die nationalsozialistische Effizienz oder das System in Frage stellt. Es ist wirklich ein kalkuliertes Spiel, eine kalkulierte Inszenierung, die Regisseur Jonathan Glazer geschaffen hat. Nicht nur durch die banal wirkenden, tableauartigen, perfekt symmetrischen Bilder, die sich wirklich einbrennen, sondern vor allem auch durch das, was auf der Tonebene passiert. Also dieser bedrohlich abstrakte Score von Mika Levy und die Tonspur, Vögel zwitschern überm Camp, ein ständiges Rauschen. In the Zone of Interest ist wirklich nichts normal und das mit voller Absicht. Es ist ein erschreckendes Porträt der Täter, ein Film wirklich über die Banalität des Bösen. Und der Film will, dass man sich unwohl fühlt beim Gucken und ich habe mich unwohl gefühlt wie noch nie im Kino und das von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Also auch das Gespräch mit Christian Friedl, sucht euch das gerne nochmal raus. Das war wirklich auch eins der ganz tollen in diesem zurückliegenden Kinojahr. Wir haben damals, weiß ich noch, mit ihm drüber gesprochen, dass der Film eigentlich 3 Hauptdarstellende hatte, nämlich ihn, Sandra Hüller und den Sound, du hast es angesprochen, der hier so eine gewichtige und großartige Rolle spielt. Wenn ihr den nachschauen wollt, The Zone of Interest, dann findet ihr den aktuell unter anderem auf WOW TV und bei Sky. Damit geht's bei mir weiter im April. Wir nähern uns langsam an. Irgendwo ja, überschneiden wir uns wahrscheinlich.
Irgendwann
gleich.
Wird implodieren.
Genau, richtig. Dann
diese
durch,
Ausgabe eine Stunde Film.
Dann sprengen wir das Raum-Zeit-Kontinuum und was dann passiert, schauen wir mal. Ich bin im April und bei einem Film, der im Jahresrückblick 2024 auf gar keinen Fall fehlen darf. Ich sage nur Küche, Gespräch, Harfuch und Eidinger.
Ruf mich mal an, bitte. Es geht um Papa.
Papa geht's schlecht. Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich.
Ich bin dir sehr ähnlich.
Nein, Tom.
Doch, genauso kalt.
Sterben, zumindest für mich, der Berlinale Film 2024. Den Silbernen Bär gab es fürs beste Drehbuch an Autor und Regisseur Matthias Glasner, der hier eine sehr persönliche Geschichte erzählt. Lars Eidinger in diesem Film als so eine Art Glasners alter Ego, der gemeinsam mit seiner Schwester, gespielt von Lilith Stangenberg, im Film damit klarkommen muss, dass die gemeinsamen Eltern mittlerweile sehr alt und auch sehr krank sind und wie man eigentlich mit dieser Situation umgeht in einer Familie, in der wie in vielen anderen Familien eben auch nicht alles nach Bilderbuch abläuft. Inklusive dieser irren 24-Minuten-Szene in der Mitte des Films, diesem wirklich abgefuckten, nasse, schwitze Hände machenden, gnadenlosen Mutter-Sohn-Gespräch eben zwischen Corinna Harfuch und Lars Eidinger, für das ich gerne eine eigene Kategorie Filmpreis erfunden hätte.
Ja, eine Szene eigentlich wie ein Duell im Western und das auch irgendwie so inszeniert. Der große familiäre Showdown nach der Beerdigung des Vaters, bei dem wirklich alles auf den Tisch kommt. Für mich die Szene des Kinojahres 2024 und generell dieser Film auch ja wirklich ein Brett von einem Film. 3 Stunden, glaube ich, knapp 180 Minuten, in dem es ja nicht nur ums Sterben geht, sondern auch natürlich ums Leben und das generationenübergreifend und großartig einfach auch beobachtet, natürlich halb autofiktional, biografisch. Mhm. Du hast damals mit Lars Eidinger gesprochen, ich reinen Raum nebenan mit Matthias Glasner, auch 2 Interviews, die es sich durchaus lohnt nachzuhören, genauso wie diesen großartig fulminanten Film zu gucken, der ich glaube das deutsche Kino wirklich auch für die nächsten Jahre prägen wird.
Absolut, ja. Sterben seht ihr aktuell und auch den weiß ich, haben tatsächlich immer noch nicht alle gesehen. Wir waren eben bei Neue Freunde suchen. Ich untermauere das gerade selbstständig fest. Also wenn ihr auch dazu gehört und euch gerade nicht traut, die Hand zu heben, dann könnt ihr den meinetwegen auch heimlich ebenfalls bei sehr vielen Anbietern nachholen und da dann tatsächlich, habe nachgeguckt, auch mal endlich für die obligatorischen 3 bis 4 Euro. Tut euch den Gefallen bitte und seht euch diesen Film nochmal an. Oder überhaupt zum ersten Mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Also ich bin jetzt, ich muss gerade selber überlegen, entweder Juli oder August. Ich glaube, ich bin im August.
Das sind Zwillinge! Zwillinge!
Sie verbinden sich.
Wenn wir das schaffen, könnten wir tausende Leben retten. Du stellst dich nicht deinen Ängsten. Du beherrschst sie.
Ja, es ist ein Blockbuster, den ich eigentlich total unter Trash verbucht hätte, der mich dann doch ziemlich begeistert hat. Twisters, also diesmal nicht Twister, das hatten wir in den 90ern mal, sondern Twisters im Plural. Der offiziell 2. Teil des Films, in dem vor, oh Gott, ich muss rechnen, über 30 Jahren Kühe durch die Luft geflogen sind. Es ist offiziell der 2. Teil, hat mit dem 1. aber eigentlich nichts gemeinsam, außer sehr viel Wind und den Schauplatz. Spielt wieder in Oklahoma, eben der Bundesstaat, der sehr viele Tornados hat. Und natürlich sind auch zwischen 1996, wo der 1. rauskam, und 2024, rechnet jetzt bitte selber nach, wie lange das her ist. Ja, ich habe meinen Taschenrechner gerade nicht bei mir.
Könnten 28 Jahre sein.
Möglicherweise sind
die Mathematiker, aber reden ja auch viel Unsinn.
Ich kann kurz einen Rechenschieber holen. Mhm. Die Special Effects sind besser geworden, Stichwort Rechenschieber, untertrieben formuliert. Da war Twister von 96 noch eine harmlose Windhose gegen. Der Film spielt natürlich mit der globalen Erderwärmung und dem Fakt, dass Wetterphänomene nicht nur häufiger, sondern vor allem auch größer geworden sind. Das ist das gleiche Schema. 2 rivalisierende Teams, 1 am Anfang sympathisch, 1 unsympathisch, versucht aus verschiedener Motivation heraus Tornados zu jagen. Wir haben die Wissenschaftlerin Kate, die macht das aus der Hoffnung heraus, neue Daten für Forschungszwecke zu generieren und ihr eigenes eigenes Tornado-Trauma zu verarbeiten, das uns in einer wirklich furiosen Eröffnungssequenz erste Schauder über den Rücken jagt und mit der Tornado-Innenansicht fast schon als Horrorfilm durchgeht. Und dann gibt es noch meine Neuentdeckung des Jahres 2024, nämlich Glenn Powell als Tornado-Jäger und Social-Media-Held Tyler Owens, der als amerikanischer Selfmade-Man wirklich kein Abenteuer, kein Tornado scheut und mit seiner Crew sehr waghalsige Einsätze fährt. Und direkt nach der jeweiligen Tornado-Katastrophe T-Shirts mit seinem Antlitz vertickt an
das
die Überlebenden.
Das mache ich übrigens auch nächstes Jahr, ist auch ein Vorsatz.
Apropos T-Shirt, es gibt eine Szene, da geht er in einem weißen T-Shirt durch den Regen, da sieht man jeden seiner Muskeln. Dieser Moment hat überhaupt nichts Beitragendes zur Handlung, aber dieses Spiel mit Bildern macht einfach nur Spaß. Ne? Denn der Film ist überraschend selbstironisch, patriotisch, ein Tornado bei einem Rodeo-Event, amerikanischer geht es nicht. Und die Effekte sind so gut, so auf Effekthascherei aus im Guten, dass man den Wind bzw. den Sturm wirklich spürt. Egal, ob das der Regen ist, der automatische Scheibenwischer, der im entscheidenden Moment nicht mehr geht und man weiß, jetzt ist man im Auge des Tornados. Aber es ist auch diese Schonungslosigkeit, in der hier wirklich nicht mehr nur Kühe, sondern Menschen davon fliegen und wir wissen, die kommen auch einfach nicht mehr wieder. Da ist auch die emotionale Fallhöhe etwas anders als bei einer Kuh. Also bei mir persönlich zumindest. Steven Spielberg hat das Ganze mitproduziert, ist zumindest als Produzent gelistet und das spürt man. Ne? Es ist eine simple Idee, bombastisch umgesetzt. Es war für mich einer der großen Sommerblockbuster, der mir die Haare zerzaust hat. Und ich habe eben gesagt, diese Sterben-Küchenszene war ein Filmbild des Jahres im deutschen Kino. Hier gibt's das vielleicht Sinnbild auch für 2024 am Schluss. Da suchen nämlich im großen Finale die Massen Unterschlupf vor dem Tornado in dem Kino und das fand ich dann doch wild romantisch.
So, vom Tornado verweht oder wie hieß der nochmal?
Ja, Twisters.
Ja, Twisters, ganz genau. Ein Film mit einem, wahlweise könnt ihr euch aussuchen, Channing Tatum oder auch Matthew McConaughey, Gedächtnismoment, weißes T-Shirt, Regen. Gibt es gerade fast überall, ja, da zu kaufen und zu leihen, wo es eben Filme zu kaufen und zu leihen gibt. Immer wenn das der Fall ist und wir den Film, über den wir hier nochmal reden, nicht irgendwo in der Flat gefunden haben, belassen wir es dabei, damit wir euch nicht hier langweilen mit dem Aufzählen von 7 oder 8 Streamingdiensten, wo diese Filme dann zu finden sind. Ich bin im März und
hier ist einiges durcheinander gewirbelt.
Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Habe ich gedacht, also ich hab von hinten angefangen, du hast von vorne angefangen, in der Mitte haben wir uns irgendwo überkreuzt und zumindest sitzen wir noch hier. Im März genau, und da könnten jetzt bei dem Film, den ich auspacke, manche sagen, das sei eine Mogelpackung, denn es ist jetzt kein Kinofilm aus 2024, der ist schon von 2020. Ich habe ihn aber 2024 entdeckt, und zwar in der ARD-Mediathek seinerzeit. Und da hat er mich wirklich so umgehauen, dass er für mich hier mit reingehört, nämlich Helden der Wahrscheinlichkeit.
Ich war im selben Zug wie Ihre Frau und Tochter. Ich finde, dass Sie eins wissen sollten. Es war kein Unfall. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kronzeuge bei einem Unglück umkommt, ist 1 zu 234.287.121.
Markus mit langem Bart und kurz rasiertem Schädel, gespielt von Mads Mikkelsen, ist ein dänischer Soldat im Einsatz in Afghanistan, der gerade nochmal um 3 Monate dort verlängern wollte, als er nach Hause geschickt wird, denn seine Frau ist bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Die gemeinsame Tochter Mathilde hat den Unfall beinahe unverletzt überlebt. Kein Autounfall, sondern es ist ein Bahnunfall gewesen. Auch mit in diesem verunglückten Zug gesessen hat seinerzeit Otto, ein frisch gefeuerter Programmierer und Statistik-Nerd, der eben nicht an einen Unfall glaubt. Also setzt er seine beiden besten Kumpels, die ebenfalls mega schrägen Vollnerds Lennart und Emmentaler, dran, alles zu hacken, was es an Überwachungskameras im gesamten Verkehrsnetz gibt und alles über jeden im Abteil rauszufinden, in dem auch Markus' Frau und Tochter gesessen haben. Zur Polizei können die Nerds damit zwar nicht gehen mit dem, was sie da rausfinden, aber zu Soldat Markus. Irgendwie schaffen die es, den jetzt nun doppelt traumatisierten Markus, also einmal kriegstraumatisiert, einmal von dem tödlichen Unfall seiner Frau, davon zu überzeugen, diese dieses Narrativ zu übernehmen, dass es kein Unfall gewesen sein kann, sondern dass es ganz offensichtlich dann doch ein Anschlag, ein geplanter Anschlag war. Und es ist relativ schnell völlig klar, dass für das mega ungleiche Quartett ab jetzt wirklich alles aus dem Ruder läuft.
Wir sollten die Leiche beseitigen. Rechtsmedizinische Beweise überführen den Täter in 87,4% aller Mordfälle.
Das ist oder war ein Film aus meiner Lieblingsrubrik Schön von hinten, Streaming-Tipps von Seite 8, der Ende 2020 mal in einigen wenigen dänischen Kinos lief, also wirklich unterm Radar. Hier bei uns hatte der, glaube ich, überhaupt keinen Verleih. Gedreht hat ihn Anders Thomas Jensen, eine kleine dänische Produktion, die mir die Füße weggehauen hat, weil der fängt so harmlos an, macht so zwei, drei kleine Butterfly-Effekt-Schauplätze auf, so ganz klein und ganz leise. Man denkt so, ja, okay, das wird jetzt in diese oder jene Richtung gehen. Aber dann bricht da, wo wir gerade bei Twisters waren, wirklich so ein Orkan los. Also wie eine Mischung aus Very Bad Things, aus Reservoir Dogs, aus Rambo und Anders Thomas Jensens eigenem Dänische Delikatessen, falls ihr den kennt. Helden der Wahrscheinlichkeit war im März in der ARD-Mediathek. Da ist er nicht mehr, habe ich gesehen, aber ihr findet ihn mit einem, ja, eigentlich wie immer extrem berauschenden Mads Mikkelsen jetzt zum Glück auf sehr vielen Streaming-Plattformen und da auch so für die 3-4 Euro.
Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen, die zufällig Regisseurin dieses Films ist.
Wir müssen super professionell bleiben.
Cool. Willst du rummachen?
Nein.
Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf.
Auf rummachen?
Ja.
Worauf hast du Bock?
Reden.
Ja.
Ja, kommen wir zu einem meiner Highlights aus Mai. Das Duell Barbenheimer, ein Jahr nach Oppenby vereint gemeinsam auf der großen Leinwand. Ryan Gosling und Emily Blunt in The Fall Guy. Ryan Gosling spielt natürlich lose basierend auf der Kultserie Ein Colt für alle Fälle, den Stuntman Colt Sievers, der sich nach einem Unfall bei Dreharbeiten eigentlich aus der Filmwelt zurückgezogen hat, nun doch aber am Set seiner Ex-Freundin wieder den Stunt-Overall überstreift. Gelockt mit dem Versprechen, seine Ex-Freundin hätte bei ihrem Regiedebüt explizit nach ihm gefragt, doch eigentlich braucht die Produzentin des Films ihn, um den verlorenen Hauptdarsteller zurückzuholen. Der Regisseur ist kein Unbekannter, das ist David Leitch, der sich mit John Wick, Atomic Blonde und Bullet Train einen Namen als Regisseur gemacht hat, der selbst mal Stuntman war, sich also auskennt in diesem Genre.
Was man dem Film so deutlich ansieht.
Und dieser Film ist nicht nur eine Hommage an die oft ungesehene Arbeit von Stuntleuten, sondern auch vor allem eine Mischung aus Actionfilm, Romcom und Screwball-Komödie. Ne? Egal ob Faustkämpfe, Verfolgungsjagden, Feuerszenen oder verbale Schlagabtäusche zwischen den Hauptdarstellenden, hier sitzt nicht nur jeder Tritt, sondern auch jede Pointe. Und das liegt vor allem auch daran, dass hier Emily Blunt und Ryan Gosling die Hauptrollen spielen. Ryan Gosling nach Drive und Place Beyond the Pines mal wieder als Stuntman unterwegs, zum insgesamt dritten Mal, mit dieser angeborenen Coolness, die wirklich nur er hat. Und vielleicht Glenn Powell. Und diese Miami-Weißlederjacke könnte ähnlichen Kultstatus bekommen wie die Skorpionjacke aus Drive. Neu ist allerdings, dass er einige Stuntszenen selbst gemacht hat, unter anderem die titelgebende Auftaktszene, in der er mehrere Stockwerke im Atrium eines Hochhauses in die Tiefe stürzt. Habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Könnt ihr in der entsprechenden Folge nachholen. Und durch diesen Einsatz und den seiner Stunt-Doubles wird The Fall Guy nicht für mich nur eine unterhaltsame Actionkomödie, sondern auch einen Film, der uns allen einfach mal eindrucksvoll zeigt, was Stuntleute jeden Tag für den Einsatz zeigen. Es ist ein großer Mainstream-Blockbuster, bei dem es nicht nur knallt und pufft, sondern der vor allem auch noch von der ersten bis zur letzten Minute mich großartig unterhalten hat. Und ich warte noch immer, dass der Film im Film im Film im Film endlich einen Starttermin hat.
Ja gut, das ist, was wir noch abwarten müssen. Ob es da jemals zu kommt, werden wir dann sehen. Wenn ihr euch diesen Film zu Gemüte führt bei Sky und Wow TV in der Flat, bei allen anderen, wo es den gibt, müsst ihr dann halt extra dafür zahlen. Wenn ihr das tut, dann tut euch selbst den Gefallen und wartet wirklich ganz bis zum Schluss des Films ab, bis er ganz, ganz, ganz zu Ende ist. Da gibt es dann sozusagen ein kleines Bonbon für alle, die etwas anfangen können mit der von dir eben genannten Fernsehserie aus den 80ern, Ein Colt für alle Fälle. Mehr sage ich dazu nicht. Mein letzter rückgreifender Tipp für 2024 geht zurück bis in den Februar, also dahin zurück, wo du angefangen hast.
Ja.
Es ist also fast schon jetzt auch ein Jahr her. Da hat uns Schauspieler Dennis Moschito mit seinem Regiedebüt geschockt, und zwar im positiven Sinne, diesem Film gleichen Namens, nämlich Schock, den er mit Daniel Rakete Siegel zusammengedreht hat.
Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. 25 vor und 25 nach Abschluss der Behandlung. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie, mehr nicht. Sie müssen sich jetzt entscheiden, Sie rufen mich einfach an. Ich begleite Sie noch.
Ich finde allein aus.
Dennis spielt in seinem eigenen Film auch die Hauptrolle, Bruno, der seine Approbation, also seine ärztliche Zulassung verloren hat. Wir wissen jetzt nicht so ganz genau, warum. Es hatte aber wohl irgendwas mit Drogen und Drogenmissbrauch zu tun. Und deshalb lässt er sich von unterschiedlichen Leuten anheuern, sie gegen Geld halt schwarz zu behandeln. Zum Beispiel Prostituierte oder auch Gangster. Und einer davon hat Bruno dieses gerade gehörte heikle und unmoralische Angebot über seine Rechtsanwältin zukommen lassen. Gespielt von Anke Engelke. Vorher war es eher so mal hier und da eine Corona-Impfung unter der Hand oder Antibiotika für eine Prostituierte mit entzündetem Backenzahn. Jetzt merkt Bruno aber, so illegale Krankenhausmedikamente für die Immuntherapie eines Mafia-Bosses klauen zu lassen und dann anzuwenden, das macht ihn auf direktem Weg zur Zielscheibe für Klein- bis Großkriminelle, unter anderem auch für seinen Schwager Julie, gespielt von Fahri Yardim. Ich war vor allem begeistert davon, wie extrem gut Dennis und Daniel in der Regie hier gemeinsam Genre auf die Leinwand bekommen. Da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen bei Cuckoo. Und das ist wirklich nicht leicht, gerade so ein Mafia-Milieu glaubhaft in ein deutsches Umfeld zu bringen. Könnte man sich mit Kida Ramadan mal drüber unterhalten. Der hat das ganz furchtbar in den Sand gesetzt im vergangenen Jahr mit seiner Bankräuber. Serie oder Miniserie Testo, da war es ganz furchtbar. Hier allerdings ist es wahnsinnig gut gelungen und das, kleiner Gruß von uns aus Richtung Westen, und das, obwohl es in und um Köln spielt, also Dennis rheinländischer Herkunftsheimat. Ja, und trotzdem, was man leicht vermuten könnte, sieht es eben nicht nach so einem pseudo-kleinkriminellen Schauspiel-Karnevalsverein aus, was da auf der Leinwand ist. Also, well done, Herr Moschito. Gerne mehr davon, oder Frau Wollner?
Auf jeden Fall. Und ich muss tatsächlich sehr oft an diesen Film denken, nämlich immer dann, wenn ich die Sendung mit dem Elefanten gucke.
Ich dachte, wenn du bei deinem Hausarzt sitzt.
Das auch. Ich gucke allerdings gerade mehr die Sendung mit dem Elefanten, als ich bei meinem Hausarzt zu Gast bin. Und ich muss immer noch über meinen eigenen so, wenn es dir wie Schuppen von den Augen, aus den du weißt, was ich meine.
Ja, von denselbigen fällt.
Ja, warum Anke Engelke in diesem Film mitspielt. Alle, die die Sendung mit dem Elefanten kennen, wissen, was ich meine.
So, nämlich. Schock ist also richtig gut geworden. Den streamt ihr, und da haben wir es endlich mal.
Wuhu!
Den streamt ihr bei Netflix in der Flat, bei Prime für 3 oder 4 Euro. Bei vielen anderen Streamern ist er dagegen teurer, weil er dort nur zum digitalen Verkauf für ab 11 Euro zu haben ist. Aber ich sag mal, mit Netflix und Prime fürs kleine Geld sollte das für euch durchaus im Bereich des Möglichen liegen.
Ja, kommen wir zu meinem letzten Film, ich habe mich hier jetzt dreimal im Kreis gedreht, wenn es zwischendurch mal geknallt hat, weil wir sich hier irgendwelche Zeitleisten getroffen haben. Ich war es nicht. Tom hat das hier alles in eine Reihenfolge gebracht. So ein kleiner Independent-Film.
Ja, stimmt. Gab's ja auch noch.
Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater.
Dein Vater war kein Freund von Rache.
Ja, es ist wohl der Film, auf den sich Science-Fiction-Fans in diesem Jahr am meisten gefreut haben und der mich ganz anders als Furiosa total abgeholt hat. Denn Denis Villeneuve, für den der Film, oder besser gesagt die Filmsaga, wirklich zu so einer Art Lebenswerk geworden ist, der hat sich nochmal selbst übertroffen. Ich habe den Film im Februar gesehen, ich weiß auch noch genau wann, nämlich am 26. Februar, der Geburtstag meiner Mutter, es war der 70. Ich musste die Feier früher verlassen. halt im wahrsten Sinne des Wortes sehr nach. Nicht, weil ich zu viel getrunken hatte, aber mein ganzer Körper hat gewummert, weil dieser Film nicht nur eine Seherfahrung ist, sondern wirklich so eine immersive Erfahrung für wirklich alle Sinne. Villeneuve, der fackelt nicht lange in Dune 2, der hält sich gar nicht mit Nebensächlichkeiten auf, mit Rückblicken, Einführungen oder Erinnerungshilfen. Der Film beginnt genau da, wo Dune 1 mit einem großen Cliffhanger aufgehört hat. Nach dem Tod seines Vaters findet Paul Atreides gemeinsam mit seiner Mutter Unterschlupf bei dem Volk der Fremen. Paul wird als der vorhergesehene Messias verehrt, muss sich entscheiden, die Rolle anzunehmen und mit den Fremen gegen die Harkonnen in einen heiligen Krieg zu ziehen oder sich seiner gewählten Rolle zu widersetzen. Es klingt viel, es ist viel. Dune 2 hat ziemlich viele Handlungsstränge, erzählt viele Geschichten, viele selbst totgeglaubte Figuren tauchen nochmal auf. Denis Villeneuve hat wirklich ein Herz für alle, bekommt aber auch alle unter, ohne den Film zu überladen oder sogar die Kontrolle zu verlieren. Es ist eine epische Erzählung über einen intergalaktischen Krieg, über Kolonialismus, Religion, Blindengehorsam. Es ist ein technologischer und ökologischer Kommentar auf die Gegenwart, eingebettet eben in diese Liebesgeschichte zwischen Paul und der Fremen Chani, die an seiner Rolle des Messias zweifelt, aber sie baut natürlich auf Dune 1 auf, wo er in erster Linie Welten erschaffen hat, die er jetzt bespielen kann, und wie er das tut, ist großartig. Es ist wirklich ein Fest für die Sinne, für alle Sinne, denn die Welt von Dune, die ist nicht wie so oft bei Filmen dieses Kalibers am Computer entstanden, sondern wirklich vor Ort. Die haben, also Villeneuve und sein Team, monatelang in den Wüsten Jordaniens und Abu Dhabis gedreht. Fast jedes Sandkorn ist echt, jede Apparatur, die Spice-Erntegeräte, die wie Insekten durch den Sand kriechen, die libellenähnlichen Hubschrauber und wenn Paul das erste Mal auf einem 400 Meter großen Sandwurm aufspringt, der sich durch die Dünen fräst und den Sand auffühlt, dann werden...
We call it a ganz normale Urlaubstag.
Ja, werden Bild und Ton zu einer ganz eigenen Erfahrung, und zu diesen wummernden, metallströhnenden Klängen von Hans Zimmer vibriert eben nicht nur die Leinwand, es wackeln auch die Sitze. Und ich bleibe dabei, ich habe es im Februar schon gesagt, für einen Film wie Dune 2 wurde das Kino erfunden, denn bombastischer, überwältigender als hier geht es nicht.
So, alles, was ihr dafür tun müsst, ist, den gerade zu Weihnachten bekommenen 250 Zoll Fernseher endlich auszupacken.
Anzuschließen
und in Betrieb zu nehmen, damit ihr die 400 Meter langen, wummernden Sandwürmer auch wirklich genießen könnt. Es ist der Lieblingsfilm des Jahres von Tom Holland, weil er da immer wieder diese wahnsinnig schönen Szenen sich angucken kann zwischen seiner Freundin und Timothée Chalamet. Ich glaube, die werden ihm ganz besonders gut gefallen. Ihr findet ihn bei Sky beziehungsweise bei WOW-TV, dort dann halt in der Flat oder überall anders, wo es Filme zum Leihen und Kaufen gibt. Ich denke, Frau Wollner, was meinst du? Da haben doch die Eistufis erstmal genug zum Nachgucken.
Ja.
Wer diese Filme gesehen hat, hat unserer Ansicht nach das Beste von 2024 mitgekriegt.
Machen wir weiter mit dem Besten von 2025.
Da geht's schon diese Woche mit los.
I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way because I don't see myself how others see me.
For the next 2 hours, your ass is mine!
Better Man, die Robbie Williams Story, ein Film über das aufregende Leben des größten Pop-Entertainers der vergangenen 30 Jahre. Dass es da irgendwann nicht mehr nur unzählige Dokus, sondern auch mal einen Spielfilm geben würde, überrascht jetzt nicht so. Dass der Film, gedreht vom The Greatest Showman-Regisseur Michael Gracie, aber so werden würde, damit hätte vermutlich niemand gerechnet, am wenigsten Robbie Williams selbst.
Das stimmt allerdings, und da gibt es auch eine etwas längere Vorgeschichte, ich versuche die trotzdem zu raffen, denn als Michael Gracie damals The Greatest Showman gedreht hat, da hat sein Hauptdarsteller Hugh Jackman wohl immer wieder mal zu ihm gesagt, so, ich sehe mich hier und da so wie Robbie Williams, oder er hat gesagt, ich glaube, ich mache das in dieser Szene wie Robbie Williams, sodass das am Set mehr oder weniger zum geflügelten Begriff wurde, also wie Robbie Williams, und weil Hugh Jackman mit vielen seiner Nummern in Greatest Showman damals wohl echt unsicher war, hat Gracie dann aus Gag einen Kontakt zu Robbie Williams hergestellt, hat ihm Aufnahmen von Jackman gezeigt, ihm vorgespielt und hat dann mit Robbie zusammen ein Grußwort für Hugh Jackman aufgenommen, in dem der ihm dann versichert hat, dass er die Songs und Performances also selbst jetzt auch nicht besser hingekriegt hätte.
Seitdem kannten sich also Robbie Williams und Michael Gracie, haben sich wohl spontan ineinander verliebt, weil sie sich gegenseitig so spannend fanden, dass Gracie immer gesagt hat, irgendwann verfilme ich dein Leben, und Robbie hat gesagt, ja, wenn irgendwer, dann bitte du. Das große Problem, das Michael Gracie nur gesehen und auch kommuniziert hat, war, er wisse niemanden, der in der Lage wäre, Robbie Williams adäquat zu spielen. Damit würde man keinem Schauspieler auch nur ansatzweise einen Gefallen tun. Den Vergleich könnte jeder nur verlieren, also anders als Taron Egerton und Elton John in Rocketman. Deshalb dieser Geniestreich. Robbie Williams soll Michael Gracie gegenüber, wenn sie gemeinsames Archivmaterial gesichtet haben, immer wieder gesagt haben, guck dir das an, wie ich dabei Take That wie so ein Affe im Hintergrund rumhopse, oder bei anderen Aufnahmen so leicht beschämt, wie ich mich da wieder zum Affen mache, also Affe, Äffchen, Monkey, Ape, immer wieder dieses Wort, und am Ende die wirklich geniale Idee, wenn du dich da überall als kleines Äffchen siehst, wie du für alle immer den Affen machst, dann wird dich nach dem modernsten Motion Capture Verfahren ein animierter Affe spielen.
Und dafür ist Michael Gracie eine Geniestreich-Kombination geglückt. Denn er konnte die Macher von Weta FX gewinnen. Die hatten mit Andy Serkis bereits Gollum für Herr der Ringe oder auch die Affen für Planet der Affen kreiert. Also so Top-Shelf von dem, was man in Sachen Motion-Capture-Verfahren überhaupt finden kann in Hollywood. Und sie haben dann mit John O. Davis wirklich auf den letzten Drücker, sie haben lange nach jemandem gesucht, auch noch einen sehr begnadeten Motion-Capture-Schauspieler gefunden, der sich dann in blitzartiger Geschwindigkeit sämtliche Robbie-Moves und dessen Körpersprache draufgeschafft hat.
Ich weiß, was ihr denkt. Was soll der Affe? Ich bin Robbie Williams. Ich bin einer der größten Popstars der Welt. Aber ich fand mich eigentlich immer ein bisschen primitiver.
Es ist wirklich eine irre Kombination, der 32-jährige John O. Davis mit Ganzkörperkondom und 111 Motion-Capture-Punkten drauf. Und dazu in der Post-Production die Künstler von Weta FX. Seht ihr ab morgen einen animierten Affen als Robbie Williams, so harmonisch in den Film integriert, dass wir beide es nach vielleicht 2 Minuten überhaupt nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen haben. Das ist halt hier Robbie Williams, und der sieht halt so aus. Ne? Ihr seht, dessen Lebensgeschichte aus früher Kindheit beginnt, über die Jugend, inklusive des Castings und dann natürlich auch in der irren Zeit mit Take That.
Seht euch mal am Tisch hier um. In 5 Jahren werden wir uns alle abgrundtief hassen. Aber wir werden reich sein.
Sehe ich vielleicht wie ein Popstar für dich aus?
Du bist perfekt, so wie du bist.
Das Ganze dann gefolgt von den schweren Alkohol- und Drogen-Eskapaden, die der Film halt auch nicht ausspart, der anschließenden Solo-Karriere, die ihm niemand zugetraut hatte, und im Hintergrund immer so als Backstory, als roter Faden, der sich durch sein Leben zieht, nämlich die Familie, die einen ganz wichtigen, fast wie so ein Pluspol, Minuspol, Nordpol, Südpol Gefälle einnimmt. Also auf der einen Seite die extrem liebevolle Oma, die ihm ganz wichtig gewesen sein muss, die auch immer an den Erfolg und das Talent des Enkels geglaubt hat. Und auf der anderen Seite Robbies extrem schwieriger Vater, der Kleinkünstler Peter, der seine Familie auch verlassen hat, um selbst ein Bühnenstar zu werden, der er aber nie wurde, und gleichzeitig aber wahrscheinlich aus dem eigenen Misserfolg heraus immer nur vor so 20, 30 Leuten in irgendwelchen Kneipen aufzutreten, dem eigenen Sohn dessen Megakarriere nie wirklich gegönnt oder ihn dabei unterstützt hätte.
Du wirst dich wundern, ich war tatsächlich bis zu diesem Film nie großer Robbie Williams-Fan. Ich bin so ein...
Ach, du bist die.
Ich bin die. Ich bin ein Ticken zu jung für Take That. Ich habe andere Boygroup-Leichen im Keller, über die reden wir hier jetzt nicht. Aber dieser Film hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, im
also
Positiven.
Auf dem richtigen Fuß. Falsch auf dem richtigen Fuß erwischt.
Ich war wirklich ein emotionales Wrack. Ich habe ungefähr durchgeheult, weil mich diese emotionale Geschichte mit der Großmutter sowas von dermaßen gehabt hat, aber auch so diese Abneigung des Vaters gegenüber. Ich bin aufgegangen in der Musik. Ich bin nach dem Film wirklich tagelang in einem Robbie Williams Rabbit Hole verschwunden und war auf YouTube gefangen und habe mir nicht nur alte Konzertmitschnitte und Interviews angehört, sondern habe auch auf Dauerschleife seine Alben gehört. Und ich immer noch, wenn ich über diesen Film, ich habe in der letzten Zeit sehr viel mit Freunden, ich habe scheinbar den richtigen Freundeskreis, anders als du, über diesen Film gesprochen und ich hatte immer wieder Gänsehaut. Und ich habe jetzt, also ich sehe Robbie Williams mit anderen Augen, nicht nur als Affe, sondern wirklich einfach so dieses Menschelnde, was der Film hat. Natürlich ist er von ihm produziert, natürlich ist er von ihm auch erzählt, aber es geht halt auch um die Schattenseiten, es geht um alle Höhen und Tiefen und ich habe ein ganz anderes Verständnis für die Musik. Ich habe mir wirklich teilweise die Songtexte mal genauer durchgeguckt und nein, Angels ist nicht der passende Song für eine Beerdigung an dieser Stelle. Und meine Liebe zu Robbie Williams und zu diesem Film geht so weit, dass du mich im Juli in der Waldbühne finden wirst bei Robbie Williams.
So, ich werde das Ganze dann in diesem Jahr tatsächlich in Hannover erleben. Auch unter anderem aus diesem Grund, nämlich nachdem ich den Film gesehen habe, gesagt habe, ich möchte ihn einfach gerne nochmal live sehen. Wichtiger Punkt von dir gerade, Robbie Williams, der seine Geschichte auch erzählt, ist für euch der Hinweis darauf, bitte schaut euch diesen Film jetzt ab Donnerstag im Original an, denn dann hört ihr auch Robbie Williams als quasi Erzähler aus seinem eigenen Tagebuch. Das schafft dann auch die Brücke wiederum rüber zu den Songs, denn ja, Robbie Williams Songs sind letzten Endes Tagebucheinträge aus seinem Leben. So hat er angefangen, Songs zu schreiben. Also das ist hochpersönlich, wo der Mann seit vielen Jahren drüber singt, wenn er Musik macht. Ich bin tatsächlich fast Fan der ersten Stunde gewesen. Bei mir ging es los damals mit Take That und dann speziell ab da, wo Robbie diese Solo-Karriere gestartet hat, habe ich das eigentlich alles immer verfolgt. Habe mir natürlich auch diese Doku über ihn, die auch großartig ist, auf Netflix angeguckt. Könntet ihr dann erweitern zum Film auch nochmal gucken, wenn ihr die geschichtlichen Ereignisse nochmal ein bisschen mehr einordnen wollt. Denn, und das ist ein Kunstgriff, den ich Michael Gracie hier komplett verzeihe, die Songs passen nicht immer wirklich ganz
in die Zeit,
in der sie gezeigt werden. Es gibt diese wahnsinnig tolle Nummer, die uns beide an die Eröffnungsszene von La La Land erinnert hat, nämlich wenn...
ein One-Shot in der Regent Street. Ja. Hey with the floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so,
wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can! Genau, das war eine irre Geschichte gewesen, denn das ist schon schwer genug, in London überhaupt die Regent Street gesperrt zu bekommen, die ja quasi, einfach gesagt, im Besitz des britischen Königshauses sich befindet, diese Straße. Und dann hatten sie die Genehmigung bekommen und ist genau an dem Tag, wo sie drehen wollten, die Queen gestorben.
Oh nein!
Und dann war natürlich nichts mehr mit drehen und die hatten wahnsinnige Angst, dass es so eine One-Shot-Opportunity war, dass sie also nie wieder diese Genehmigung bekommen. Sie haben sie aber dann später nochmal bekommen und haben, wie gesagt, Rock-DJ in der Regent Street gedreht. Und zwar zu einer Zeit, wo Robbie noch bei Take That ist. Und die gesamte Band von Take That, also diesen Song in der Regent Street performt. Das ist natürlich Quatsch, das wissen die Fans unter euch. Der Song ist erst viel später entstanden. Und das ist mit einigen Songs so. Es gilt unter anderem auch für She's the One. Es gilt für Feel und es gilt auch für Angels. Die halt einfach so ein bisschen ja in der Zeitleiste verschoben worden sind, damit sie besser in den Kontext des Films passen. Ein Kunstgriff, wie gesagt, den ich überhaupt nicht schlimm fand. Es ist ein fantastischer Film. Anna, du merkst, mir versagt die Stimme.
Vor Emotionalität.
Vor Emotionalität, also, in allererster Linie.
Sack zu, geht rein. So, genau. Better Man, die Robbie Williams Story. Besser kann ein Kino ja nicht losgehen.
Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ihr habt zu tun, unsere lieben Eistufis. Ihr habt nachzuholen und habt euch zu freuen auf Better Man am Donnerstag. Tut so. Wir wünschen euch ein hervorragendes neues Jahr 2025. Macht das Beste draus, das heißt in unserem Fall, dass ihr bitte heile bleibt, geht nicht kaputt, bleibt gesund oder werdet's wieder, wenn das gerade bei euch angezeigt ist. Und natürlich gilt auch für dieses Jahr wieder, dass ihr bitte, wenn ihr euch selbst einen Gefallen tun wollt, nichts guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.